ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Und der Tag, der war natürlich geprägt von der Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas gab nach einer heftigen Debatte zur Erklärung von Scholz im Berliner Reichstagsgebäude um kurz nach 16:30 das Abstimmungsergebnis bekannt.
Abgegebene Stimmkarten 717. Mit Ja haben gestimmt 207. Mit Nein haben gestimmt 394. Enthaltung 116. Für die Zustimmung zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers sind mindestens 367 Stimmen erforderlich. Der Antrag des Bundeskanzlers hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 367 Ja-Stimmen nicht erreicht.
Und damit hat Scholz die Vertrauensfrage wie gewünscht verloren. Mit dabei waren natürlich auch Bundestagsabgeordnete aus Berlin und Brandenburg. Und rbb24-Reporter Nico Hecht hat Maja Wallstein den Tag über begleitet, eine SPD-Abgeordnete aus Cottbus.
Der Tag für Maja Wallstein startet mit Verwirrung. Wie entscheidend, fragt sich die SPD-Abgeordnete, wenn im Bundestagsplenum Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellt. Sie hofft, dass die Sitzung ihrer Fraktion vorher Klarheit schafft.
Für mich ist das schon eine kleine Zwickmühle, dass ich meinem Kanzler durchaus gern das Vertrauen aussprechen möchte. Aber er ja Neuwahlen wirklich möchte. Und der einzige Weg, der ist, dass wir ihm eigentlich nicht das Vertrauen aussprechen.
Als Scholz den Fraktionssaal betritt, Applaus für ihn. Ein erstes Zeichen heute, die Genossen rücken hinter ihren Kanzler. Und er gibt auch die Hinweise, die sich Maja Wallstein für die Abstimmung erhofft hatte.
Ich bin total erleichtert. Olaf verlangt nicht von uns, dass wir uns gegen ihn und gegen unsere Bundesregierung aussprechen. Und ich bin froh, dass ich ihm das Vertrauen aussprechen darf.
Wir müssen den Hebel umlegen, und zwar jetzt.
Im Plenum sagt es Kanzler Olaf Scholz deutlich, er richte diese Vertrauensfrage an die Wähler, obwohl sie ja eigentlich an die Abgeordneten geht. Eine Wahlkampfrede, in der er verspricht, in Infrastruktur und die Wirtschaft investieren zu wollen, um Jobs, gute Löhne und faire Mieten zu sichern. Argumente aber habe Scholz dafür kaum geliefert, meint der linken Abgeordnete aus Brandenburg, Christian Görke, hinterher.
Ich dachte, ich kriege ja wenigstens noch mal eine kämpferische Rede eines Bundeskanzlers, aber es ist ja auch schwer, wenn man 26 Jahre bis auf kleine Unterbrechungen selbst regiert hat.
Uwe Feiler von der Brandenburger CDU sagt, er hätte auch nicht erwartet, dass Scholz ihn noch mal beeindrucke.
Olaf Scholz hat nicht geliefert, hat nicht geleistet. Er hat Führung versprochen. Er hat keine Führung geliefert und deswegen rote Karte, ganz klar. Also ich hätte ihm nicht das Vertrauen ausgesprochen.
In der Debatte ist der Ton noch rauer. Viele Vorwürfe. Gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie endlich, muss sich Scholz anhören. Maja Wallstein hat das sichtbar mitgenommen. Angriffe, die sie in der Härte nicht erwartet hätte, sagt sie.
Da ging es nicht um Inhalte, da ging es nur um die Herabsetzung von Persönlichkeiten. Und das macht mich gerade ein bisschen traurig und sprachlos.
Traurig, auch weil das Zerfleischen den Antidemokraten in die Hände spielen würde, sagt Maja Wallstein. Wolle man diese nicht noch stärker machen, müsse man jetzt im Wahlkampf dringend wieder zur Themendiskussion zurückfinden.
Unser Reporter Nico Hecht und die Frage, wie die Brandenburger SPD-Abgeordnete Maja Wallstein den Tag der Vertrauensabstimmung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag erlebte. Und nicht weit entfernt vom Bundestag gab es heute eine Premiere bei der Deutschen Bahn, und zwar am Hauptbahnhof. Seit heute gibt es eine direkte Zugverbindung zwischen Berlin und Paris und umgekehrt. Jeden Tag fährt dieser Zug ein ICE. 8 Stunden dauert es von Bahnhof zu Bahnhof. rbb24-Inforadio-Reporter Stefan Oschwart war beim Start der Jungfernfahrt am Berlin Hauptbahnhof dabei.
Pünktlich um 12.02 Uhr fuhr der ICE nach Paris von Gleis 8 am Berliner Hauptbahnhof los. Zugbegleiterin Delphine Rousseau war begeistert von der Jungfernfahrt.
Ich bin sehr froh, da zu sein. Das ist unglaublich für mich. Historisch unglaublich. Weil zwischen Berlin und Paris, das ist das erste Mal. Wie ein Geschenk.
Am Vormittag war auch in umgekehrter Richtung ein Zug aus Paris nach Berlin gestartet. Die Verbindung soll es ab jetzt jeden Tag geben. Darüber freut sich diese französische Pendlerin.
Ich fahre eigentlich jeden Monat 2-mal nach Paris für die Arbeit. Ich fahre immer mit dem Zug. Es gab viele Probleme mit dieser Verbindung, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, es wird dann ein bisschen die Sachen ändern.
60 Euro kostet die einfache Fahrt in der zweiten Klasse, 10 Euro mehr in der ersten Klasse. Da können Flugzeuge eher nicht mithalten, zumal im nächsten Jahr die Preise in der Luft auch anziehen sollen. Das Passagieraufkommen ist enorm, sagt Bahnchef Richard Lutz.
Rund 33 Millionen Reisende waren seitdem mit ICE und TGV zwischen Frankreich und Deutschland unterwegs. Mit der neuen Direktverbindung wächst die Anzahl der täglichen Fahrten im Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Frankreich und Deutschland. Das sind zusätzlich über 320.000 Sitzplätze pro Jahr.
444 Sitzplätze bietet eine Zuggarnitur. Dieser erste Zug Berlin-Paris war fast ausgebucht. Mit dabei auch Tester vom Kundenbeirat der Bahn.
Wir werden mal dem Beirat und der Bahn berichten, wie es so funktioniert hat. Das wäre schön, wenn das WLAN funktioniert.
Und das Catering wollen wir noch prüfen, genau. Ob es auch Croissants gibt oder ob es dann nur Schrippen gibt. Oder so.
Berlin werde auch wirtschaftlich profitieren, hofft der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegener. Die Städtepartnerschaft trage bereits jetzt Früchte. Rechnet der CDU-Politiker vor.
Mehr als 200.000 Gäste aus Frankreich mit gut 576.000 Übernachtungen allein im vergangenen Jahr. Und das erste Quartal diesen Jahres sagt, wir haben stark steigende Zahlen.
Der französische Botschafter wünschte zweisprachig eine
gute Reise à tous les passagers de cette première connexion au départ de Berlin. Merci.
Ein täglicher ICE zwischen Berlin und Paris. Unser Reporter Stefan Oschwart war bei der Premiere am Berliner Hauptbahnhof am Mittag dabei. Nur noch 50 Euro Bargeld für Erwachsene, 25 für Kinder. Das war der Plan. Das restliche Geld, 410 Euro bei einem Erwachsenen zum Beispiel, sollen Geflüchtete nur auf einer Geldkarte bekommen, mit der man in Läden einkaufen kann. Der Bezahlkarte, so der offizielle Titel. Überweisen kann man damit nicht. Doch jetzt steigt Potsdam aus, sagt Nein zur Bezahlkarte. Warum, hat RBB-Reporterin Lisa Steger recherchiert.
Eigentlich wollten alle Kreise und kreisfreien Städte in Brandenburg die Bezahlkarte einführen, ab dem Februar, auch Potsdam. Doch seit November rückten nacheinander die Potsdamer SPD, die Fraktion Grüne Volt, die Partei in der Stadtverordnetenversammlung, die andere und die Linke von der Karte ab. Und jetzt kommt sie nicht. Potsdams Integrationsbeauftragte Amanda Palenberg ist zufrieden.
Die Menschen, die in Brandenburg die Bezahlkarte bekommen, werden vor große finanzielle Schwierigkeiten gestellt. Sie können nur noch 50 Euro im Monat Bargeld abheben, Kinder sogar nur 25. Und das wird ein großes Problem, weil die Menschen viele Dinge gebraucht kaufen, zum Beispiel auf Flohmärkten. Sie können auch keine Verträge mehr abschließen und nicht mehr im Internet einkaufen. Und das ist diskriminierend.
Alles zurück auf Los heißt es jetzt für Brigitte Meyer, die Sozialbeigeordnete der Stadt Potsdam. Bezahlkarten für rund 3000 Menschen muss sie jetzt doch nicht bestellen. Sie kann damit leben.
Wir machen ja weiter wie bisher. Wir stellen nichts um. Es bleibt alles, wie es ist. Es entstehen keine Kosten.
Die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich auf die Bezahlkarte geeinigt, um Überweisungen ins Ausland, zum Beispiel an kriminelle Schlepper, zu verhindern. Das aber ginge auch mit der Bezahlkarte, glaubt Brigitte Meyer.
Man könnte die 50 Euro, die man bar bekommt, auf ein anderes Konto einzahlen und ins Ausland überweisen. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht glaube, dass es einen einzigen Schleuser oder einen einzigen Asylbewerber davon abhält, nach Deutschland zu kommen, weil man angeblich Geld an Schleuser oder Verwandte überweist.
Bisher will keine andere Stadt und kein anderer Kreis in Brandenburg auf die Bezahlkarte verzichten. So wird ein Flickenteppich entstehen. Das Innenministerium könnte das ändern, sagt die Sozialbeigeordnete.
Ich erwarte nach wie vor eine Weisung vom Land, so wie es alle anderen Bundesländer im Übrigen auch machen.
Diese Weisung wird es voraussichtlich nicht geben, so das Innenministerium. Denn das Gesetz sagt, jede Kommune entscheidet selbst, wie sie ihre Flüchtlinge versorgt. Dass zahlreiche Flüchtlinge jetzt nach Potsdam ziehen, um Bargeld zu bekommen, ist Meyer zufolge nicht zu erwarten. Der Grund, der Wohnort wird den Geflüchteten zugewiesen.
Aus Potsdam berichtete Lisa Steger. Und wir bleiben noch in Brandenburg und bei der Frage, wie sozial wird die Politik der neuen Koalition aus SPD und BSW? Weiterhin keine Kita-Gebühren für einkommensschwache Familien in Brandenburg. Darauf hatten sich ja beide Parteien schon geeinigt, bevor sie zusammen in eine Regierung eingetreten sind. Wie aber soll die Betreuung in Kindergärten verbessert werden? Und wer finanziert was? Das alles bleibe offen, kritisiert die Liga der freien Wohlfahrtspflege. Der Koalitionsvertrag bleibe einige Antworten schuldig. Mehr von Thorsten Süder aus der RB24 Landespolitik.
Bestenfalls mit der Note 4+ würden Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz und der Paritätische den 67-seitigen Koalitionsvertrag benoten. Viele Themen würden von SPD und BSW im Vertrag kurz angerissen, aber beispielsweise fehlten Aussagen, das Erfolgsmodell Pakt für Pflege der Vorgängerkoalition aus SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit jährlich mehr als 20 Millionen Euro auszustatten oder in ein Landespflege Spielgesetz einzubauen, bilanziert Liga-Chef Kaczynski.
Der Koalitionsvertrag nennt eine Vielzahl von Themen. Insofern glaube ich, dass es den Herausforderungen, die auf uns zukommen, angesichts der Steuerschätzung zum Beispiel oder auch der gesellschaftlichen Verwerfung, nicht wirklich gerecht wird. Es gibt keine Prioritätensetzung aus unserer Sicht. Hier wird quasi ein Weiter-so propagiert. Alle Entscheidungen werden eigentlich auf die Zukunft vertagt.
An die neue Brandenburger Landesregierung appellieren die Wohlfahrtsverbände, mit mehr Sozialarbeitern zu verhindern, dass etwa die Hälfte aller Auszubildenden an den Pflegeschulen im Land ihre Ausbildung einfach hinschmeißen. Sollte das Thema Migration und Integration von Geflüchteten in das Innenministerium eingebaut werden, fürchten die Verbände eine Verhärtung der Lage. Auch die Bezahlkarte mit stark limitiertem Bargeldanteil sieht unter anderem das DRK kritisch.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. In Spandau kennt ihn jeder, Sami Ben Mansur. Er hat sich schon, als er jung war, einen Namen gemacht als Hip-Hopper und Sprayer und als Besitzer des ersten Graffiti-Shops in Europa. Das war in den 90ern. Und weil er als junger Mensch selbst so viel erlebt hat, ist er inzwischen mit Leidenschaft zweifacher Jugendclubbetreiber.
Als geboren im Land von großen Dichtern und Denkern, lebe ich heute zwischen jammernden Kindern, Kiffern und Trinkern, hatte ich viel von dir und deiner Meinung, unsere Väter.
Musik macht Sami Ben Mansur immer noch gern, aber vor allem ist er Erzieher.
Ich habe ja oft schon gehört, also Ben, du kannst mit diesen Problemfällen kannst du super umgehen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich hier Problemkids habe. Also ich habe ganz normale Kids, sind das für mich.
Der 50-Jährige, den manche Ben, manche Sami nennen, hat seinen eigenen Jugendclub im sogenannten Ikea-Kiez in Ruhleben. Er weiß, warum manchmal was aus der Bahn läuft.
Wenn du nicht gehört wirst, wenn du nicht gesehen wirst, dann rebellierst du. Dann willst du gehört und gesehen werden. Und dann baust du Scheiße.
Weil die Kids auch gerne in den Spandauer Arkaden rumhängen, hat Ben hier im ersten Stock noch einen sogenannten Jugendpoint geschaffen. In den umfunktionierten Ladenräumen erfahren die Jungs und Mädchen, wo es welchen Jugendclub im Kiez gibt und was man da machen kann. Oder man chillt hier einfach nur, wie diese beiden jungen Männer.
Boah, das macht eigentlich Spaß. Man kann einfach hier hinkommen, hier hinsitzen, spielen, also ohne die ganze Zeit rumzulaufen, cringe zu sein.
Dass hier sowas zur Verfügung steht, ich glaube, da ist der ein oder andere schon sehr krass interessiert, die echte Kindheit, sage ich mal, zu leben. Ich meine, wir sind auch so aufgewachsen. Ich bin 2006er, aber das war halt unsere Kindheit. Bolzplatz, Kicker spielen, Durstlöcher und dann, wenn die Sonne untergeht, nach Hause gehen.
Denn die Kindheit heutzutage ist für die meisten eine andere, sagt Sami Ben Mansur.
Das größte Problem bei den Jugendlichen heute ist, dass sie gar keine Zeit haben zu reflektieren, gar keine Zeit haben, in sich hineinzuschauen. Sie sind ständig bedudelt vom Handy oder von Messengers, sind ständig unter Strom. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich oft Langeweile hatte. Und diese Langeweile hat mich dann dazu getrieben, etwas fanatisch zu verfolgen.
Angefangen hat seine Geschichte in der Garage seines Papas in Spandau und mit einer Fernsehsendung, da war er 16.
Wir hatten ein Interview damals mit Marusha. Und da hatte sie uns interviewt über Graffiti, weil wir waren sehr bekannt damals mit unserer Crew. Und da hat sie mich gefragt, was ich mache. Und ich hatte schon immer den Wunsch, sowas zu machen, so einen Treffpunkt für den Ding. Und dann habe ich einfach so eine große Fresse gehabt. Ich habe einen Laden. Ich sage, was hast du denn für einen Laden? Ich sage, einen Graffiti-Laden. Ich sage, echt jetzt? Oh, ist halt voll interessant. Können wir da drehen? So, ja klar, kein Problem. Und beim Reden denke ich so, halt mal die Fresse.
Den Graffiti-Laden gab es nämlich gar nicht. Über Nacht räumt Ben die Garage leer, baut mit Latten eine Mauer, tackert Bettlaken an, hängt seine selbstgemachten Graffiti-T-Shirts auf und stellt die gebrauchten Sprühdosen dazu. Aber Marusha kommt nicht, doch seine Adresse wird in der Sendung eingeblendet.
An einem Samstag, ich glaube 3 Wochen später, kommt meine Mutter ins Schlafzimmer gestürmt und sagt, Sami, was hast du gemacht? Ich sage, wie, was habe ich gemacht? Guck mal, geh mal raus. Ich gucke so. Und da war der ganze, von hier, von der Tür bis nach vorne im Hügel standen Leute in der Schlange. Ich gucke so und dann ruft einer so, ey Ben, was machst du auf? Ich so, gleich. Ich gehe so runter, Mama, die wollen in den Laden.
Die Garage war kurz danach leer gekauft. Sein Geschäftskonzept 500.000 wert. Ben ist ein Star in der Szene. Er selbst ist zwischen 2 Kulturen aufgewachsen, der deutschen und der arabischen. Nicht akzeptiert zu werden, das kennt er. Sich sozial zu engagieren, für ihn ist das wichtiger als Geld.
Es ist kein gut bezahlter Job. Ja? Wir haben beschissene Arbeitszeiten. Ja? Das musst du lieben. Jeder Pädagoge weiß ja, dass die Basis unserer Arbeit in Beziehungsarbeit ist. Also das ist einfach, die Jugendlichen auch mal kennenlernen. Weil das ist leider auch oft so der Fall, dass Jugendliche einfach von Erwachsenen nicht so ernst genommen werden oder gar nicht so wahrgenommen werden. Und wir versuchen halt ein offenes Ohr zu haben und uns zu interessieren. Ihre Meinungen, ihre Bedürfnisse, ihre Probleme, ihre Ängste.
Graffiti sprühen, Musik machen. Seine Garage ist seit 1990 für Generationen eine Pilgerstätte der Hip-Hop-Kultur. Ben hatte Glück, denn er hatte jemanden, der immer an ihn geglaubt hat.
Ja, meine Mutter, die verdient einen Orden. Was ich für bescheuerte Ideen hatte, die hat das immer unterstützt.
Und genau so einer ist Sami Ben Mansur für seine Jugendclub-Kids.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.